Hallo und herzlich willkommen zum Inspirations for Growth Podcast, deinem Podcast für die angewandte positive Psychologie. Und ich freue mich, dass du heute bei einer ganz spannenden Interviewfolge am Start bist. Viel Freude dir da draußen! Ja, was hat eigentlich Mut mit Risiko zu tun? Und Buddhismus mit positiver Psychologie? Und warum ist es okay, sein ganzes Leben ganz viele unterschiedliche Dinge zu machen, um dann hinterher doch einen ganz anderen Beruf zu haben? Diese ganzen Sachen darf ich heute mit einem ganz erfahrenen, langjährigen Trainer und großartigen Menschen mit einer wirklich goldenen Seele diskutieren. Und zwar dem Mutstifter Patrick Herrmann. Wenn euch die Folge gefällt, bitte hinterlasst uns beiden auf Instagram euren Kommentar und was ihr gelernt habt. Genauso wie eure Bewertung auf iTunes, denn dadurch finden diesen Podcast noch mehr Leute und das ganze Wissen, das ich persönlich für sehr relevant halte, kommt da noch weiter raus in die Welt. Ihr teilt das schon ganz traumhaft. Ich habe so viele Nachrichten jetzt schon bekommen. Also ganz, ganz, ganz herzliches Danke an euch. Und jetzt dir viel, viel Freude beim Zuhören. Hallo ihr Tollen, herzlich willkommen zu Inspirations for Growth Podcast. Heute habe ich euch wieder jemand ganz, ganz Großartigen am Start und zwar den Mutstifter Patrick Herrmann. Und bevor ich euch da jetzt ganz viele Fragen präsentiere und der Patrick die großartig beantworten wird, will ich euch erstmal erzählen, weshalb der eigentlich hier im Podcast ist. Und zwar haben wir uns kennengelernt auf dem Positiven Psychologie-Kongress dieses Jahr in Nürnberg. Und nach hat Patrick mir dann immer mehr erzählt, was er eigentlich alles so in seinem Leben gemacht hat. Und darüber wird er euch gleich auch wegen den Fragen noch ein bisschen was erzählen. Und beginnen zum Vorstellen möchte ich euch das erstmal, dass er wirklich unendlich viel unterschiedliche Erfahrung hat. Was ich damit meine, ist, dass er nicht nur ein DVNLP-Mastercoach ist, sondern auch noch im Gefängnis gearbeitet hat und gerade mit wirklich herausfordernden Heimkindern in der Betreuung arbeitet und früher auch lieber noch was ganz anderes gemacht hat und dann auch noch Sami Molcho persönlich kennt. Also nur schon mal zum Anteasern, das lohnt sich hier richtig dabei zu bleiben. Und das hier ist die erste Folge mit 7 Fragen, so wie jetzt in meinem Interview, kennt ihr ja schon, dass ich dem Patrick gleich fragen lasse, welche 7 aus 47 er denn gern hätte und er die dann beantwortet. Und jetzt, without further ado, hallo Patrick.
Hallo Sabrina.
Hi. Ja, magst du dich einmal selber vorstellen, wie du gerne am liebsten jemals einmal vorgestellt worden wärst?
Ich bin auf einem Vortrag dieses Jahr sehr, sehr schön vorgestellt worden und das fand ich gleichermaßen lustig und auch irgendwie passend. Und zwar bin ich vorgestellt worden als der Mutstifter und jetzt kommt jemand, der weich ist wie Butter in einem Körper eines LKW-Fahrers ungefähr. Das fand ich irgendwie passend. In meiner Coaching-Ausbildung hat man gesagt, der weiche Riese, das passt irgendwie auch. Ja, ich bin einfach ein Mensch, der neugierig ist, der gerne Erfahrungen macht, gerne Grenzerfahrungen auch und gerne Neues ausprobiert und viel liest.
Ja, mittlerweile, ne? Also,
Ja, genau, das war nicht immer so.
das war ja auch nicht immer so. Also für euch da draußen, ihr könnt Patrick ja jetzt noch nicht sehen. Ich empfehle euch sehr, mal auf die Seite mutstifter.de einfach mal drauf zu klicken und euch ihn mal anzugucken, damit ihr auch wisst, was er damit eben mit seiner Beschreibung gemeint hat. Also so als Bild für euch. Er ist knapp 2 Meter groß, hat eine ganz traumhafte Brille und ein sehr warmherziges Lächeln. Deswegen musste ich gerade so lachen mit dem Körper eines LKW-Fahrers. Also ganz so klischeemäßig ist es meiner Meinung nach nicht. Okay.
Es ist, glaube ich, bezogen auf die ganzen Tattoos, die ich habe. Genau.
Ja, über die darfst du uns gleich mehreren deiner Fragen auch gerne regelmäßig Informationen einstreuen, damit der gewollte Hörer da auch geistige Kronleuchter erleben darf. Sag uns doch mal eine Zahl aus 47, damit ich dir die erste Frage zum Kennenlernen stellen kann.
23.
23. Ah, ja. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre es?
Wow, das ist schon eine
Ich habe
krasse
nicht
Frage.
gesagt, dass es einfach hier bei
Einen
mir
Wunsch.
ist.
Ja, das stimmt. Wenn ich einen Wunsch frei hätte. Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Lass mich ein bisschen überlegen. Ich glaube, das wäre was völlig Banales. Also so, wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre ich gerne unabhängig von Geldern, von irgendwelchen Zwängen, Tabus. Und gleichwohl ist das etwas, wofür man eigentlich gar keinen Wunsch braucht. Das kann man letztendlich selber ja so einrichten, ne? Aber trotzdem ist es nicht immer leicht, ja? Und wenn das ein Wunsch wäre, dann wäre ich da gerne frei von. So Konsum und so weiter, das sind noch so Sachen, die auf meiner Uhr stehen, zum Beispiel.
Konsum und so, ja, spannend. Spannend, spannend. Ihr Lieben, ich darf ja schon mal hier ein bisschen anteasern. Und zwar werden der Patrick und ich ab nächstes Jahr, ab dieses Jahr, oh Gott, das ist ja schon der zweite erste, ab dieses Jahr zusammen Trainings geben. Und deswegen finde ich das ganz so spannend, dass du das sagst mit Konsum, weil ich da mal ein sehr herzlich gemeinten Kursenamen sozusagen für dich erfunden habe. magst du den einmal teilen?
Ja, ich bin an der einen oder anderen Stelle gerne mal ein Konsumi, ne? Also ich genieße es gerne, Sachen, gerade auch technische Sachen, neue Sachen zu besitzen, um sie auszuprobieren. Das ist so ein kleiner Nachteil der Neugierde, ne? Also wenn man gerade für neue technische Sachen affin ist, dann muss man die haben, ausprobieren und so weiter, ja.
Patrick sitzt hier gerade mit solchen krakenartigen Mainz-Fingern, die sagen so, gib
Genau.
es mir, das neueste Techie-Spielzeug.
So sieht's
Das
aus.
hast du ja eben schon auch so ein bisschen was durchklingen lassen von, das kann man ja sofort, also wenn ich einen Wunsch frei hätte, das kann man ja im Alltag sofort machen und auch dann wäre es schön, wenn ich davon frei wäre. Das sind ja auch jetzt so Gedanken, die auch so persönlich was mit deinem Thema Mut zu tun haben. Und auch ich führe jetzt mir mal so den Begriff Buddhismus einfach mal so ein und schmeiß den mal in den Raum. Sag doch mal, wie so deine Haltung so dazu ist. Weil es geht ja darum, dich kennenzulernen, wer du bist und was du so
Ja,
denkst.
dann müsste ich vielleicht erstmal erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Also und jetzt muss ich einen großen Bogen spannen, ne? Also du sagtest ja schon, ich habe auch schon andere Sachen machen. Ich war 14 Jahre Bundeswehrsoldat und während dieser Zeit, ich sage mal so die letzten 5, 6 Jahre, war ich ziemlich unglücklich, weil ich eigentlich nicht mehr da sein wollte. Ich hatte aber für 12 Jahre unterschrieben und dann hast du dann hast du eine Verpflichtung irgendwo, ne? Also du kannst natürlich gehen, du kannst auch sagen, ich gehe, aber dann ist halt auch alle Förderung weg, also alles Geld. Also habe ich so die letzten 5 Jahre gebissen und war aber, das sage ich immer so schön, ich bin trockener Choleriker, ne? Also weil...
Wie alt warst du da? Kurz als Zwischenfrage.
Bitte?
Wie alt warst du da? Also als du ausgetreten bist?
Ja, 26.
Okay, das heißt, zwischen 21 und 26 war das mehr so ein Durchhalten aus finanziellen Verpflichtungsgründen als ein, da steckt mein Herz drin.
Ja, so ungefähr, genau.
Okay.
Also meine Haltung hat sich auch geändert. Ne? Ich, also mit Afghanistan wollte ich eigentlich gar nichts mehr damit zu tun haben. Da habe ich schon viel hinterfragt. Ne? Jetzt muss man sagen, ich habe mit 21, 22 erst gelesen, angefangen zu lesen. Dann meinen Horizont zu erweitern, dann habe ich irgendwann die Sachen hinterfragt. Und dann kam halt der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht es mir gar nicht gut, ich muss irgendwas tun. Und dann habe ich Meditation für mich entdeckt. So, und dann habe ich das bei der Bundeswehr ganz heimlich gemacht, ne? Weil,
Spannend vor.
Also ich habe dann in der Sporthalle sozusagen hinter den Geräten mich dann morgens da hingesetzt und meditiert. Ja.
Ach nee.
So, und mit der Meditation, die mir echt super geholfen hat, habe ich dann, es gab irgendwann so ein Gespräch mit jemandem, der in Indien war, und dann fiel für mich so das Wort Buddhismus, und dann habe ich gesagt, okay, da Buddhismus, Meditation, da passt irgendwas. Und am gleichen Tag, wo ich dieses Gespräch hatte, bin ich am Bahnhof, kennst du vielleicht, ne, wenn man da so diese Zeitschriften, ich liebe das da so in Zeitschriften zu stöbern und so, ja. Und dann lag ganz vorne, als wenn es sozusagen nur für mich da hingelegt wurde, lag die Geo-Spezial und dann Buddhismus.
Das so, Universum ruft, Patrick, Buddhismus!
Ja, so ungefähr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nimm ich das.
Ja.
So, und dann habe ich das gelesen und habe das für gut befunden. So, und dann wollte ich mehr wissen. Dann habe ich mir Bücher geholt und so bin ich dann sozusagen zu der buddhistischen Haltung oder zu der buddhistischen Praxis gekommen.
Pass auf, dann machen wir das jetzt so und stelle ich dir jetzt die Möglichkeit für die nächste Frage und quetsch dich so langsam über diese noch 6 Fragen, die wir jetzt haben, über deine weiteren Gedanken einfach aus. Wünsch dir doch mal eine aus 47, eine nächste. 23 hast du schon.
14.
Oh, ich liebe ja auch diese Liste, ne? Die ist total geil. Da sind so schöne Fragen drin, die freut mich jedes Mal. Oh ja, die ist gut. Wie gehst du mit Gemecker um? Die Frage ist da reingekommen, um dich da draußen mal so abzuholen. Ich glaube, viele von uns kennen den geschätzten Tobias Beck. Und der hat ja so einen traumhaften Begriff, den Bewohner, etabliert. Und fragt er auch regelmäßig seine Interviewgäste, wie das denn jetzt ist mit diesem Rumbewohnern. Und da gibt es echt sehr unterschiedliche Herangehens- und Umgehensweisen. Und vor allem im Buddhismus ist das mit dem wir lehnen Gemecker ab nicht so die gemachte Herangehensweise, sage ich jetzt mal. Deswegen ist das ganz spannend, dass du jetzt da einmal diese Frage gezogen hast. Also, in der Frage Nummer 14, wie gehst du mit Gemecker um?
Mit meinem eigenen oder mit anderer Meckerei?
Du, die Frage ist offen, genauso deine Antwort.
Okay. Also ich glaube, zum einen, meckern muss auch mal sein. Das ist jetzt irgendwie nichts, was gar nicht sein darf. Im Buddhismus würde man eher so versuchen, das anzunehmen. Und naja, die Frage ist nur, wie lange mache ich das? Ne? Also wie lange bleibe ich in diesem Prozess des Meckerns? Und mache ich das nur des Meckerns wegen oder mache ich das, weil ich gerade Dampf ablassen muss? Wenn ich gerade Dampf ablassen muss, so what? Dann mecker halt kurz. So, dann ist es in Ordnung. Wenn das aber deinen Alltag beeinträchtigt, weil ich das ständig mache, also trockener Choleriker, ich habe ständig gemeckert, morgens beim Aufstehen schon und dann war das schon scheiße und hier und so, dann wird es schwierig. Also dann finde ich beeinträchtigt das dann deinen Alltag. Und dann solltest du dich fragen, warum meckerst du? So, Also was bringt dir das? Und als Coach würde man jetzt sagen, wo ist der die positive Absicht, ne, wenn man das, ja, also würde man fragen, was das ist. Und ich habe heute dazu in einem Buch was Spannendes entdeckt, und zwar, wenn du dann so meckerst und sagst, ich muss was ändern und tust es aber nie, dann ist das halt Bullshit, weil du dich schon längst entschieden hast, dass es so bleibt. So, du willst gar nichts ändern. Du willst einfach nur meckern darüber, bla bla bla, dass du was ändern möchtest. Aber eigentlich hast du dich schon entschieden, du willst nichts ändern. Und das fand ich ganz spannend, diese These.
Ach, spannend.
Kann man mal so ergebnisoffen drüber diskutieren.
Ergebnisoffen. Dazu habe ich mal bei meiner Lieblings-Buddhistin, und das ist eine amerikanische Psychologin, die heißt Tara Brock, die habe ich euch bestimmt auch schon das ein oder andere Mal oder die da draußen schon vorgestellt. Und die hat irgendwann mal diese ganz schöne Frage gestellt: Wenn jemand zu dir kommt und ein Gespräch mit dir hat, und das sieht vielleicht schon von außen so dezent nach einem, es könnte ein Gemecker werden, aus, dann hat sie die Frage an den anderen: Möchtest du meine Meinung oder möchtest du, dass ich ein offenes Herz mit Ohren bin? Do you need my opinion or do you want me to be a heart with open ears? Und ich fand es so nett, weil genau das Gleiche irgendwann mal ein Kollege von mir auf der Arbeit gesagt hat, der ist Führungskraft, der kam dann an und sagte, wenn ich mit Leuten rede, dann frage ich die, also der macht das echt eiskalt, der macht das geradeaus und sagt so, brauchst du mich als Papierkorb? Oder willst du echt meine Meinung haben? Und wenn die sagen Papierkorb, dann echt hat der den Durchzug im Kopf, ne? Der sitzt echt einfach nur, plant sein Mittagessen, der andere labert ihn voll und das geht wirklich rein zum einen Ohr und zum anderen wieder raus und in der Mitte bleibt aber nichts hängen. Und das fand ich so, so nett. Und das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast, wenn der andere einfach nur mal irgendwie Gas geben und Dampf ablassen muss und gerade irgendwie eine Plattform braucht, dass er das irgendwo hinschmeißen kann. Du sitzt dann zufällig im Weg, dann kriegst du es halt ab und dann ist Gemecker auch gut. Was ich halt bei...
Also, ja? Mir fällt noch gerade was ein. Also, ich finde es auch ganz wichtig, jemanden in seinem Gemecker wahrzunehmen. Also, wenn ihr jetzt... bezogen auf meine Kinder, wenn die kommen und sagen, boah, das war alles total Mist und der, das war blöd und so, wenn ich da hingehen würde und sagen würde, ach, weißt du, stell dich doch nicht so an oder das ist doch Quatsch, dich deswegen aufzuregen. Nein, im Gegenteil. Ich gehe dann eher hin und sage, ja, verdammt nochmal, das war auch wirklich echt blöd, ne? Und dann fluchen wir da einmal drüber und so. Und wenn das raus ist, so, dann merkst du gleich so, ja, jetzt ist auch gut. Wunderbar. Schön, dass wir mal darüber gemeckert haben. So, also.
Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige, also was du gerade sagst, eine ganz wichtige Form von Wertschätzung und in diesem Coach-Jargon so rapportmäßig, also sehr, sehr rapportfördernd. Wenn du halt jemanden hast, der dann Rumpelstilzchen-Style mit dir auf dem Boden rumtanzt und rumstampft, anstatt zu sagen, ey, jetzt gehab dich mal nicht so, hör mal bitte auf zu meckern, weil dann denkt sich andere nur so, aber, ah! Und das führt
du halt siehst mich nicht.
Ja, du siehst mich nicht, das ist alles Kacke. Und dann wird die Emotion des Meckerns und der Wut halt dann vielleicht doch runtergeschluckt. Und das ist, glaube ich, vor allem für Kinder überhaupt nicht förderlich.
Nö.
Okay, dann die Möglichkeit für die dritte Frage. Welche Zahl hättest du gerne?
34.
Frage Nummer 3. Was ist der größte Erfolg in deinem Leben?
Boah, der größte Erfolg. Also, ich finde die Frage interessant, weil die Frage ist ja erstmal, was für ein Erfolg, ne? Also, wie definiere ich Erfolg? Was mir als erstes in den Sinn gekommen ist, ist der größte Erfolg sind irgendwie meine Kinder. Die haben so unglaublich maßgeblich an meiner Persönlichkeit verändert und rumgewerkelt. Das ist, also ich wäre nicht der, der ich heute bin, ohne meine Kinder. So. Das ist jetzt eine Definition von Erfolg, ne? Dann könnte ich sagen, mein beruflicher Erfolg, der größte, war das Schreiben meines Buches, mein erstes Buch, weil das ganz viele Glaubenssätze zerstört hat oder immer noch gerade zerstört. Das ist ganz spannend. So, ich hatte so dieses, ich kann gar nicht schreiben und wofür soll ich das eigentlich machen? Und jetzt habe ich eins geschrieben und denke, scheiße, ich kann es gar nicht mehr sagen, weil jetzt habe ich eins geschrieben. So, ne? Und das ist schon ein ziemlich großer Erfolg für mich. Ja.
Was ich bei dir immer wieder spannend finde, ist, dass du ja jetzt rein auf dem Papier, wenn man jetzt so deinen, so ganz HR-mäßig dein CV lesen würde, wenn du denkst, boah, ja, 14 Jahre bei der Bundeswehr und dann früher auch noch irgendwie auch noch ganz, ganz viele andere Sachen gemacht. Ja, da lacht er nur, erzähl mal. Das ist echt spannend.
Also um es kurz zu machen, ich war Amateursportler, also ja, Leistungssportler. Ich habe bis zur zweiten Bundesliga irgendwie mal gespielt. Dann war ich Tätowierer und Nageldesigner. Dann war ich 14 Jahre Bundeswehrsoldat. Ich bin Techniker, also Kommunikationselektroniker. Dann bin ich auch noch Kalibrierer. Dann letztendlich irgendwann mal angefangen zu lesen und mich mit Bildung zu beschäftigen. Dann habe ich nochmal neu angefangen, Fachabitur, Studium. Ich bin also Sozialpädagoge. Dann bin ich irgendwie Coach und Berater der positiven Psychologie. Dann bin ich Körpersprachetrainer. Ich bin im Prinzip ein wandelndes Lexikon, weil ich einfach ziemlich neugierig bin. Man könnte auch sagen, die eierlegende Wollmilchsau. Aber letztendlich ist es das Thema Mut, was im Kern bei mir so hängen geblieben ist. So. Und ich kann ganz viele Sachen. Ich würde auch behaupten, ziemlich gut. Ja, will aber so erstmal keiner wissen. Also marketingmäßig ist es gesund, sich irgendwo erstmal spitze aufzustellen. Und aber ich liebe Psychologie. Ich werde da auch noch mal einen Master machen. Und ja, wer weiß, was da alles noch kommt. Und eine buddhistische Meditationsgruppe habe ich auch noch gegründet.
Genau. Ja, und Noah Levine begleitet und so weiter. Also genau. Das ist das, worauf ich eben hinaus wollte. Dass du ja aus einem Hintergrund kommst, wo jetzt ne, der Fritz Paul so sagen würde, oh ja, jetzt ja, also der Patrick, der hat ja jetzt irgendwie in seinem Leben jetzt ja alles gemacht, ne, alles und nix. Und da hat, also da, oh, krass. Und das find ich zum Beispiel gar nicht. Ich finde es sehr, sehr, also ehrlich beeindruckend, was so der das Mindset des Lifelong Learning aus dir gemacht hat. Und du bist ja jetzt 38, bald 39. Das heißt, wenn du sagst, du hast mit 21 das erste Mal angefangen, heimlich zu meditieren hinter den Geräten da in der Halle und dann dir Bücher besorgt und angefangen, dein Mindset sozusagen aufzuarbeiten, dann ist das ja wirklich ein Beweis dafür, was auch du als Zuhörer da draußen aus dir und aus dir machen kannst, nämlich ungefähr alles, was du halt so sein möchtest. Weil, ja, du, ja.
Also das würde ich nicht ganz so unterschreiben, weil das wäre gelogen, finde ich. Also ich glaube, man kann einfach viel mehr, was man, als man glaubt, weil zum Beispiel Pilot hätte ich, also Berufspilot hätte ich einfach nicht werden können. Das war zum Beispiel immer mein Ding. Aber ich bin halt riesengroß. Ne? Also ich passe in kein Cockpit rein. Deswegen gibt es schon auch Einschränkungen. Aber womit ich dir total recht gebe, ist, dass wir oftmals überhaupt keinen Plan haben, wo wir irgendwo mal landen könnten. Und dass das, es könnte ja auch sein, dass ich irgendwie Profi näher hätte werden können. So. Das Ding ist, wenn ich damit glücklich werde, ist das mega erfolgreich. Für mich, also in meiner Definition. Und ich glaube, das, was der Zuhörer, die Zuhörerin mitnehmen kann, ist so dieses, ich komme ja aus einer Familie, die jetzt nicht so wirklich Bücher zu Hause hatte. So, ne? Deswegen habe ich auch erst sehr spät angefangen.
Also Bildungsaufsteiger bist du definitiv.
Total, ja, total. Mhm. Und das war aber auch zum einen ein Abkoppeln der Familie. Also es war für mich so ein, ich bin jetzt hier und ihr seid da und damit ist das gut für mich. So, das war wirklich ein Prozess. Aber es war wirklich auch ein Entwicklungsprozess und da geht echt einiges. Die Frage ist nur, du musst rausfinden, was du vom Innern her wirklich liebst. Also du musst rausfinden, wofür du aufstehst und wofür du jeden Tag aufstehen würdest, selbst wenn du kein Geld dafür bekommen würdest. Und wenn du das rausgefunden hast, dann ist das, und wenn das Häkeln ist, ist das völlig egal, weil du wirst Wege finden, wie du damit Geld verdienen kannst. Und das ist mega. Das ist wirklich ultra cool.
Weil seit wann weißt du das?
Wo habe ich das für mich empfunden? Scheint dir die Sonne permanent aus dem Hintern. So,
also lauf nicht hinter Patrick, er ist 2 Meter groß, du bist ständig geblendet.
Ja, genau.
seit wann hast du diese Überzeugung, dass das tatsächlich so ist? Weil mit der bist du bestimmt auch nicht aus dieser Leistungsgesellschaft entsprungen.
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin ja schon, wie gesagt, Schulversager, ne? Also ich bin irgendwie mit 18 Jahren dann aus der Schule gegangen, weil mit 18 ist es dann auch mal gut, ne? So, Realschule und 5 auf dem Zeugnis. Und dann hat mich halt die Bundeswehr genommen, weil ich halt 2 Arme und 2 Beine hatte. Und ich wusste ja, also deswegen habe ich ja so viele Sachen gemacht. Ich habe teilweise als Fliesenleger mein Geld verdient. Ich habe auf dem Bau gearbeitet. Ich habe... was ich alles gemacht habe, weil ich nie wusste, was ist eigentlich das, was ich will. So, und dann kam, und jetzt komme ich auf die Frage, dann kam mir der Punkt irgendwann, ich habe gelesen, ich hatte ein Interesse für ein Thema entwickelt, das war Psychologie und Philosophie. Diese 2 Themen haben mich nicht mehr losgelassen in meinem Leseprozess, habe 1000 Bücher dazu gelesen, gefühlt. Und dann kam der Punkt, als ich Vater geworden bin. So, und dann habe ich irgendwie mein Kind da im Arm und habe gedacht so, das ist schon krass. So, und dann war ich halt, dann habe ich gesagt, ich muss aus dieser Bundeswehr raus. Und dann habe ich überlegt, wie komme ich da jetzt raus? Und die einzige Möglichkeit war, Elternzeit zu nehmen. Und dann habe ich gesagt, okay, wie lange kann ich diese Scheiße machen? Ne? So lang wie möglich. Und dann hieß es, 2 Jahre kannst du in Elternzeit gehen. Dann habe ich gesagt, dann nehme ich 2 Jahre komplett. So, und ich wusste ja nicht, was ich da tat, also weil das waren wirklich anstrengende 2 Jahre. Das war wirklich krass. Also Schlaf wird ja völlig überbewertet. Aber es war gleichzeitig die schönste Zeit meines Lebens. So, und da war klar für mich, also wenn das die schönste Zeit war, diese 2 Jahre, dann muss ich irgendwas tun, was nicht mit Technik zu tun hat. So, das war klar an diesem Punkt. Und dann war wieder die Frage, ja, aber was? Mit kleinen Babys? Never. Das ist anstrengend. Das lasse ich. So, dann habe ich halt ausprobiert. Dann habe ich Praktika gemacht, im AWO, in der AWO beim Jugendwerk gearbeitet. Und das war okay. Und es war es aber noch nicht so. Und dann habe ich erstmal völlig, also ich wollte Heilpraktiker werden. Ich habe mich schon auf Prüfungen vorbereitet und so. Und dann habe ich gesagt, das auch nicht und so. Dann ging das wieder also rum, ne? Also all dieses Rumgeeiere und hier machst du und da. Und dann habe ich einfach gesagt, weißt du was, ich fange einfach ganz bei null nochmal an. So, und dann habe ich mein Fachabi angefangen. So, habe gesagt, ich hole meine Bildung jetzt nach, weil das tue ich jetzt für mich. Und ja, wie das so ist, und ich glaube, da bin ich wirklich fest von überzeugt, wenn du in die richtige Tür reingehst, geht direkt die nächste auf. Und so war es dann. Ich habe mein Fachabi begonnen und direkt in der ersten Woche habe ich meinen Mentor kennengelernt, der mir die Möglichkeit gegeben hat, als Trainer zu arbeiten. Und der war auch der erste Mensch, der so wirklich an mich geglaubt hat, der einfach mal gesagt hat, ich glaube, dass du das richtig gut kannst. Und das waren Reden, Bindung mit Menschen, Netzwerken und so weiter und so fort. Und davon habe ich noch nie gehört. Und dann sagte er, doch, ich glaube, du kannst das. Du bist da richtig, das machst du richtig gut. Und dann habe ich gesagt, okay, du bist zwar der erste Mensch in meinem Leben, der das sagt, aber okay, ich probiere es aus. Und dann habe ich es ausprobiert und seitdem ich Trainings mache und Vorträge halte, boah, also wie gesagt, Sonne hoch 8 aus dem Hintern, aber den ganzen Tag.
Ja, spannend. Das ist echt spannend.
Also. Und das Ding ist, wenn du das erlebst, also genau an diesem Punkt bist, dann wirst du, und so habe ich das erlebt, das nennt sich für mich Potenzialentfaltung, dann geht's richtig ab. Also dann kannst du dich echt warm anziehen, weil all dein Wissen wird auf einmal buff, explodieren. Du wirst auf einmal Sachen können, du wirst auf einmal Sachen wissen, du wirst auf einmal lernen können. Ich habe noch nie im Leben so gut gelernt. Also ich musste für mein Studium nichts tun. So gut wie nichts, nicht gefühlt.
Kann ich total unterschreiben. Ich habe, also mein Hintergrund ist ja ganz anders. Ich habe ja ein Jahr Bio studiert, dann 5,5 Jahre Tiermedizin, dann habe ich 2,5 Jahre meinen Doktor gemacht und bin dann hinterher da wirklich mit 9 Jahre akademischer Bildung raus und profitiere natürlich unendlich davon. Also dadurch, dass ich Publikationen selber geschrieben habe, dadurch, dass ich jetzt auch rein formal auf dem Blatt einen Doktorgrad tragen darf, für den ich natürlich 2,5 Jahre meines Lebens investiert habe, mit 1001 Erfahrungen und wirklich, also alle Stadien dieses Publikationsprozesses und dieser Dissertation durch. Und ich hatte immer den Vorteil, dass ich einfach sehr diszipliniert und konsequent an der Sache bleiben konnte. Ohne, dass mir die Sonne aus dem Hintern schien und ich da einen größten Hype ever hatte. Das heißt, als ich jetzt dann für mich diese positive Psychologie und überhaupt auch diesen Bereich Psychologie entdeckt habe, da war das genau das Richtige. Ich habe so, dazu sagt meine Seele jedes Mal ja. Das lese ich und ich sitze vor Trainern und vor Speakern und die müssen einmal irgendwie potenzielle Entfaltung husten, ja? Und dann, das geht in meinen Kopf, das muss ich mir nicht merken. Das ist einfach da drin und dann ist das hinterher ein riesiger Puzzleflickenteppich, der sich irgendwie zusammen, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie zusammenbastelt. Und deswegen auch so für dich da draußen, also ich glaube wirklich daran, dass jeder von uns irgendwas hat, wo du sagst, ey, Tauben züchten ist geil. Oder ich bin der professionelle Häkelstricker der Welt. Also was ist es wirklich, es ist vollkommen Latte. Wenn du hinterher da Spaß dran hast, dann ist das für dich so einfach, weil es einfach so cool ist, dass du da so viel weniger Energie investieren musst und dementsprechend so einen krass hohen Output hast, einfach weil du dich automatisch die ganze Zeit mit diesem Thema beschäftigst. Und da feinfühlig und achtsam zu sein, zu sagen, boah, ey, das ist einfach, da tanzt meine Seele Samba, ne? Wenn ich dieses Thema höre, das ist einfach ein Traum so. Und da mein Wunsch für dich jetzt auch so Loving-Kindness-mäßig für 2019, mögest du darauf hören, was das ist, was deine Seele zum Yippie-Schreien bringt? Hinterher, hey, hinterher, das ist so belohnend. Und wo wir hinterher sagen, deine vierte Frage, Patrick.
21, habe ich die schon? Ich
weiß nicht. Nee, die hast du noch nicht. Berge oder Meer?
Berge oder Meer?
Berge oder Meer?
Berge.
Weshalb? Deine Lieblingserinnerung Berge.
Eben genau deswegen, weil ich kaum welche habe. Also ich liebe das Meer. Ich liebe das Meer. Ich bin ein absoluter Wassermensch. Ich habe wirklich Schnorcheln und so, das sind genau meine Sachen, aber mich zieht es auch Richtung Berge. Ich liebe Berge, aber da habe ich eben noch nicht so viel Erfahrung und deswegen würde ich eher Berge sagen.
Ich drücke dem Ganzen mal diesen Stempel der Neugier auch noch mit auf. Alles, was ja, irgendwie total neu ist und Erlebnis.
Total. Und Berge gerne mit Zelt.
Ah, geil, okay.
Ne, also irgendwo am Hang gerne. Also sowas finde ich Abenteuer. Also ich bin wirklich eigentlich tief im Inneren. Und das war, glaube ich, was mich bei der Bundeswehr so gehalten hat. Dieses Abenteuer, also die ersten Jahre, da hast du unglaublich viel Abenteuer. Das ist richtig geil. Aber dann geht es halt in so einen täglichen Dienst rein und dann ist es eben kein Abenteuer mehr. Dann ist es irgendwie so, ja, langweilig letztendlich. Ne? Und Abenteuer gerne, immer. Also mir ist gerade noch was eingefallen, wenn ich das ergänzen darf, was du gerade gesagt hast. Ich mache dann vielleicht nochmal einen Sprung, aber das Leben ist wirklich wie ein Einkaufsladen. Ja, also und Du solltest immer wieder ausprobieren, weil wir wissen ja manchmal gar nicht, wann springt unser Herz, bei welchem Thema. Und wenn du das, dann musst du dir halt durch die Themen rausholen, dann fang an zu stricken. Okay, das ist auch nicht, dann mach das nächste, dann probieren wir mal aus. Es gibt heute Möglichkeiten, wo man reinschauen kann in Berufe und so. Alles einfach mal ausprobieren. Deswegen bin ich ja in den Knast gegangen, weil ich gedacht habe, hey, mal gucken, was das ist. Das ist bestimmt spannend. Ja, das also das Leben ist so reich.
Es ist echt super, dass du das sagst. Und also du da draußen rein, also ne, ich mache jetzt hier einfach neunmal klug und stimme da Patrick total zu und sag jetzt hier, kognitiv habe ich da voll den Plan und yo, go for it. Du ahnst es nicht, wie ich hier gesessen habe, als wir beide gesprochen haben, so, hey Sabrina, was willst du eigentlich für 2019? Und das mit diesem ganzen, dann kam so der Begriff Trainer auf und mein Gehirn ist aber im Freiflug nach unten in die Höhle gestürzt. Da ging gar nichts mehr. Ne? Du hast dann hieß, ja Sabrina, was hältst du davon, dass wir zusammen Trainings machen? Weil ich mache ja jetzt schon, ich habe Trainings bei jemandem, also bei wirklich guten Leuten gelernt und kann das richtig gut. Und wenn du da möchtest, dann ist angewandte positive Psychologie ist total dein Thema. Ich bringe dir die Techniken des Trainerseins bei und du füllst die sozusagen mit deinem Inhalt. Boah, also ein Wurm am Haken kann sich nicht schöner winden als ich bei der Frage. Das ahnst du nicht, ne? Wie ich da gesessen habe, das war echt so, oh nee, und oh Gott, und ach du meine Güte, da muss ich noch erstmal das 37. Zertifikat für sammeln und meine Wände plakatieren, so, ne? Und deswegen, mir geht das genauso, dass ich das auch weiß, hey, geh da raus, das ist die Möglichkeit, du kannst dir alles angucken und das ist wichtig. Und gleichzeitig fühle ich diese emotionale Hürde von Angst vor Ablehnung, weil was ist, wenn ich mich da draußen zeige und jetzt hier ein Training mache und dann hinterher die Teilnehmer zu mir kommen und sagen, ey Sabrina, aber Griff ins Klo ist nichts dagegen. So. Und vielleicht darf ich dir dann ja ein Modell sein und Patrick als Mutstifter. Bin ich gleich ganz gespannt mit deiner Meinung. Also ich persönlich mache das für mich so, ich habe so ein Mantra sozusagen, nimm deine Angst als Kompass. Also da, wo es weh tut, guck da drauf, ran. So. Und weil ich auch einen guten Tropfen Trotz mit da dran habe, mache ich das aus Prinzip. Weil ich dann sage, ey, scheiße, so, das ist echt, oh Gott, das ist killing me, so. Und genau deswegen machst du es. Und dann halte ich mir die Ohren zu und mache die Augen zu und renne einfach geradeaus durch. Es ist egal. Hauptsache Attacke. Und das macht im Nachhinein sehr, sehr stolz, mich zumindest, einfach weil ich auch weiß, ich kann mich auf mich selber verlassen und ich kann das durchhalten. Egal, was es ist, auch wenn ich Angst hatte, Attacke. So. Und dazu würde ich mich sehr über deine Meinung freuen, Patrick.
Also ich sehe das ganz ähnlich. Also ich finde die Metapher ganz gut. Angst als Kompass. Ich sage ja immer, Angst ist dein bester Freund. Oder sollte dein bester Freund sein.
Oh, das Sollte-Wort, ne? Das gute alte Sollte-Wort.
Ja, es wäre schön, wenn du verstehst, dass die Angst dir hilft. Und zwar jederzeit. Also ja, wie ein guter Freund, ein bester Freund, der immer für dich da ist. Weil die Angst ist ja letztendlich da, um uns zu schützen. So, jetzt ist die Angst, muss man dazu sagen, nicht nur ein guter Freund, sondern auch manchmal ein bisschen hysterisch, weil wir uns so viel Scheiße reinpfeifen, wie Nachrichten oder sowas, ja. Und wir kriegen halt auch immer mehr davon. Und dann wird diese Angst oft echt hysterisch, ja. Und ich habe hier gehört und da gehört und das ist wieder passiert und hier und so. Also ist sie logischerweise immer am Anschlag. So, also akzeptiere die Angst als deinen besten Freund und sage, pass mal auf, du bist mein bester Freund. Es ist schön, dass du mir hilfst, aber heute spielen wir nicht miteinander. Und ein bester Freund würde mich deswegen nicht verlassen. Der würde trotzdem nachts um 4 aufstehen und mir, ich sag mal, Dopamin und allem möglichen Zeug reinballern, damit ich vom Tiger flüchten kann. So. Und deswegen ist für mich immer so, ja, Angst ist eine Richtschnur, irgendwo schon, klar. Dann geh dahin, wo es weh tut. Alleine schon wegen der Erfahrung. Ja, also ich bin ja ein Freund von Learning by Doing. In Köln oder im Rheinland würde man sagen, schlauer durch Auer.
Oh Gott, ist der unterirdisch. Trauerhaft.
Ich verstehe mich tatsächlich auch so ein bisschen als jemand, der für andere durchs Feuer gegangen ist. Irgendwie. Also ich habe ja, als ich dann mein Potenzial entwickelt habe, habe ich ja dann gedacht, Mann, ey, das hättest du irgendwie schon früher haben können. Ne? Also was war der ganze Bullshit denn davor? So. Aber heute weiß ich, dass der ganze Bullshit kein Bullshit war. Heute weiß ich, dass das meine unendlich wertvolle Schatzkiste ist. Es ist wirklich, meine Erfahrungen sind wie pures Gold. Da ist Bitcoin ein Scheißdreck gegen. Das ist wirklich, das ist, kannst du mit keinem Geld der Welt bezahlen, weil ich kann in dieser Kramkiste kramen und sagen, ah, was hast du denn da erlebt? Und das hilft ja für ein Mindset. Also, weil wenn du durch Scheiße gegangen bist und hast es überlebt, dann hast du ein Mindset von, ich bin selbstwirksam, ich habe das geschafft. Ja. So. Und wenn du das oft machst, so wie ich, dann hast du da einen unglaublich harten Resilienzfaktor, der sagt, egal was kommt, ich werde das schon irgendwie hinkriegen. So. Und das Gleiche gilt für alle anderen Erfahrungen. So. Und ich bin heute der Überzeugung, ich könnte wahrscheinlich annähernd 98% aller Jobs irgendwie hinkriegen. Also, weil ich, warum denn nicht so, ne? Das ist doch.
So, du da draußen, jetzt weißt du auch, warum sein Thema Mut ist, weil wenn er sich hier hinstellt und sagt, Leute, so viel Scheiße schon durchlebt, immer noch da und auch immer noch knapp 2 Meter groß und ja, kriege ich alles hin und ich bin auch erst knapp 39, dann kann auch mein Thema Mut sein. Weißt du so, weißt du Bescheid. Also, das ist ja so, weil ich meine, ob das jetzt ein Dirk Kräuter oder ein Tobi Beck oder wer auch immer von den bekannten Speakern sagt, das ist dieser Proof of Concept. Also, oder walk the walk yourself. Also, das ist einfach dieses Ding, wenn du irgendwas redest, aber das selber nicht lebst, dann ist das integritätsmäßig einfach Bullshit, weil woher soll der andere, warum soll der dir das glauben? Wenn der auf dich drauf guckt und dann sieht, du lebst das nicht vor, das Modell, was wir von anderen Menschen nehmen können, ist doch nicht das, was sie sagen. Das sind nette Inspirationen. Aber das, was doch bleibt, ist, dass du siehst, wie derjenige mit der Situation umgeht oder was der macht und was der bei dir hinterher für ein Gefühl da lässt. Und wenn du siehst, dass derjenige mega Angst hat und trotzdem diese Tat hinterher irgendwie durchgestanden hat, dann macht den das in meinen Augen nochmal mindestens 3 Meter höher, als wenn er von vornherein sagen würde, ach hey du, das ist ja ein Klacks, also mit links ist ja gar kein Problem so. Weil das ist ja, das habe ich von dir gelernt, den Zusammenhang zwischen Mut und Risiko, magst du den einmal teilen? Den finde ich nämlich sehr wichtig und der war mir vorher nicht bewusst.
Naja, also viele glauben, dass wir mutig sind, wenn wir Angst überwinden. Also das heißt ja auch so schön, ne? Trotz Angst handeln und so weiter und so fort. Was aber oftmals ausgenommen wird, ist halt eben das Risiko. Weil es nützt nichts, allein nur die Angst zu überwinden. Wenn ich kein Risiko eingehe, dann war das halt auch Bullshit. Also wenn ich kein Risiko eingehe, dann ist es eine unbegründete Angst. So, und wenn ich wirklich mutig sein will, mutig sein will, dann sollte ich vielleicht auch mir etwas suchen, wo ich auch ein Risiko eingehe. Und das ist ja, da haben wir auch offen diskutiert drüber, was ist jetzt wirklich ein Risiko? Und ich glaube aber, dass man, wenn man Risiken eingeht, dann erst Risikokompetenz entwickelt. Also das beste Beispiel immer, du lernst schwimmen nur im Wasser. Du lernst es nicht irgendwie, wenn du draußen am Beckenrand rumruderst. Ja?
Also, ich sehe gerade 2 Meter großen Patrick, der auf dem Küchentisch solche Freischwimmerfliegerübungen macht, der offen ist, der kognitiv schwimmen lernen kann. Okay.
Genau.
Also mit dem Kopfkino ist
immer so. Und das ist halt das Ding, ne? Also das heißt, du musst auch ein Risiko eingehen. Es reicht nicht, wenn du nur eine Angst überwindest. So, und wenn ich nur eine Angst überwinde, dann ist es, dann sprechen wir oft von Komfortzone. Also Komfortzone wird meistens so in einen Topf geworfen. Aber ich glaube, es gibt eine Mutzone. Und das ist eben, da ist dann wirklich der Deep Shit, ja, also wo auch Risiko mit im Spiel ist. So, und wenn wir dann noch die Königsdisziplin, und da nehme ich mich zum Beispiel auch nicht immer mit ein. Ich bin ja ein Mutstifter, nicht Mutmacher. Also Mut machen würde bedeuten, es wird nicht so schlimm, ist alles gut. Ein Mutstifter würde sagen, doch, es wird schlimm, es wird richtig scheiße. Aber es lohnt sich. So, das ist der Unterschied zwischen Mutmacher und Mutstifter. Und weil Mut machen, das haben meine Eltern immer versucht, die haben immer gesagt, weißt du, beim Zahnarzt wird gar nicht so schlimm. Das ist alles nicht so schlimm. Ja, hier Bullshit. Natürlich war das scheiße. Ich habe mir in die Hose gemacht und es hat auch wehgetan. Und der hat nicht aufgehört, der Penner, so, weißt du? So,
Oh
das heißt
no.
also nebenbei, ich habe ja auch eine Phobie hinter mir. Also ich hatte eine Zahnarztphobie und deswegen weiß ich, wovon ich da spreche.
Das ist ja das Gleiche, was wir jetzt gerade gesagt haben am Anfang mit dem Gemecker. Dieses den anderen in seiner Angst wahrnehmen und den auch
Genau.
und dann halt sagen, nicht Eiteteil, ja, das ist alles jetzt gar nicht so, stell dich mal bitte nicht so an mit deinem Problem da und sei mal mutig und machen und so. Sondern halt zu sagen, hey, ich kann dich voll verstehen, das ist echt Kacke. So. Und gleichzeitig sehe ich in dir da die Stärke, da wirklich durchzuhalten und hinterher stolz auf dich zu sein. Und ich wünsche mir das für dich und ich gönne dir das. Deswegen, ich sitze neben dir, bleib dran. Ich bin für dich da. Und ja, es wird trotzdem scheiße. Für eine halbe
Genau,
Stunde. Und dann ist es
dass wir
besser.
halt anstiften, ne? Also anstiften, mutig zu sein. Und ich höre ja oft Leute, hey, da ist ja der Mutstifter und ich war wieder mutig, hey, und sage ich, wie war's? Ne? Ja, das war total cool und so, sage ich, dann war es kein Mut, brauchst du gar nicht weitererzählen. Wenn es cool war, dann war es nicht mutig. Weil es ist hinterher vielleicht cool, ja. Also ich habe es getan und so, das kann sein. Aber wenn es schon in dem Moment gut ist, dann denke ich immer so, dann kann irgendwas nicht stimmen, weißt du? Weil dann, also vielleicht, warum das Thema überhaupt in mein Leben getreten ist. Ich hatte in meiner Ausbildung zum Trainer hatte ich immer wieder Situationen, wo Teilnehmer sehr, sehr traurig waren. Und auch in meinen Seminaren, die ich dann anfänglich besucht habe, waren ganz viel Emotionen im Spiel. Und ich habe gemerkt, ich kann mit diesen Emotionen überhaupt nicht umgehen. Ich habe nie gelernt zu weinen. Ich habe nie, es war immer so dieses Indianer kennen keinen Schmerz und Jungs sind
Ja, Jungs
Männer und
heulen
bla und
nicht.
blub, ja. Dieser ganze
Ja,
Bullshit.
wirklich.
Und so habe ich mir das immer verboten. Und habe aber dann gemerkt, ey, in meiner Arbeit mit Menschen, das wird ein echtes Problem, weil ich möchte wirklich Persönlichkeitsentwickeln. Ich möchte Leute weiterbringen und nicht auf einer Oberfläche, sondern auch wirklich in der Tiefe.
Ja.
Und wenn ich da mit meinen eigenen Gefühlen nicht klarkomme, ja, dann habe ich aber echt ein Problem, weil dann leide ich mit und nicht mitfühlend sozusagen. Und mein Thema war das Thema Tod. Und in der Zeit ist mein Opa sehr dement gewesen und ich hatte aus Angst hatte ich den Kontakt abgebrochen, weil ich damit nicht umgehen konnte. Und letztendlich war es nur die Angst zu weinen. Wenn man es runterbricht, war es nur die Angst, Gefühle zu zeigen, die ich meinem Opa gegenüber fühle.
Was stand da hinten
So.
dran? Also dieses Gefühle zeigen, was wäre dann gewesen?
Das wäre für mich ein No-Go
Also
gewesen. Dann wäre ich
Gesichtsverlust in
gewonnen,
Form von.
Gesichtsverlust, genau. So, das
Okay.
war so dieses Gefühl. Männer weinen nicht.
Also so ein,
Und
also
da
wirklich
ich.
auch wieder gesellschaftlicher
Ja.
Anerkennung, moralisch, diese Kategorie.
Und das wird heute noch. Also wenn ich heute in Seminaren mit jungen Menschen frage ich immer die Frage, wer kennt das noch? Sagen die mir zu 80% immer noch, ja, kennen wir
Ja,
auch immer noch. Also
ja,
das
ja.
wäre so ein, da kriege ich eine Vollkrise. Nein. Also, naja, und dann war es halt so, dass mein Opa so im Sterben lag und ich so beim Thema Mutproben war und dachte so, ey, weißt du, Achterbahn fahren, das ist alles cool. Das glauben viele, ist eine Mutprobe, aber eigentlich wäre es mutig, zu meinem Opa zu gehen und zu sagen, ich verabschiede mich. So, und das hat mich so viel Mut gekostet, weil es mein eigenes Risiko war. Also ich hatte wirklich auch Ängste ganz viel, ne? Aber es war auch so das Risiko, wie gehe ich damit nachträglich um? Oder das Risiko, was was passiert da? Ich möchte keinen sterben sehen, so, ich möchte das so alles weg, weg von mir, so. Und ich habe dann Gott sei Dank, und da ist Mut für mich wirklich eingebrannt gewesen. Wenn ich nicht den Mut gehabt hätte, mich bei meinem Opa zu verabschieden, das hätte ich mein Leben lang bereut. Und an dem Zeitpunkt, wo ich das dann gemacht habe, also ich stand wirklich an seinem Bett und habe noch mich verabschiedet, das war mit, glaube ich, da war ich 34, ja, ne, 32. Und das war wirklich ein Moment, wo ich gesagt habe, ich lasse mir nie wieder von Angst oder von Risiko irgendwie Entwicklung entgehen oder so. Also für mich war das wirklich ein Schritt und ich habe mir auch danach, und das gelingt mir nicht immer, aber immer gesagt, ich lasse mir nicht von der Gesellschaft oder von irgendwelchen Leuten vorschreiben, wann ich was zu fühlen haben darf. So, und das, dafür bin ich halt unglaublich dankbar. Und das wäre ohne Mut, ohne das Thema Mut, nie passiert. Also, und so habe ich mir dann angefangen, immer wieder Mutproben in mein Leben zu integrieren.
Das ist ja auch wieder dieses lebenslange Lernen. Also ich, du da draußen, ich hoffe, du hörst hier gerade ganz genau zu, weil das ist ja, also ich schaue da tatsächlich zu Patrick auch wirklich hoch, weil er da sowas sagt wie, probier dich aus, ja, auch wenn das etwas ist, was ein Risiko für dich emotional gefühlt ist. Ne? Es ist ja noch nicht immer, also zumindest meine Meinung, was er ja vorhin angedeutet hat, dass wir darüber diskutiert haben, was jetzt eigentlich ein Risiko ist. Für mich ist ein Risiko halt auch wirklich ein subjektiv wahrgenommenes Risiko. Also, dass du sagst, hey, wenn ich jetzt da in die Gruppe zu meinen Freunden gehe und meinetwegen offenbare, dass ich schwul bin und an sämtlichen Stellen meines Körpers tätowiert und gepierst, die ihr gerade einfach nur nicht sehen könnt, und das sind so ganz geradeaus denkende geleckte Schnösel, ja, dann ist das Risiko, dass du diese Menschen, mit denen du dein Leben gerade verbracht hast, vielleicht nie wiedersehen wirst, weil die dich aus ihrer Gruppe schmeißen. Und das ist evolutionär gesehen für dich ein ernsthafter Stress, weil du aus dieser Gruppe ausgestoßen wirst. Und das ist durchaus ein Risiko, weil du auf einmal keine soziale Anbindung mehr hast. Ja, also dieses gesellschaftlich verstoßen werden ist echt, das ist echt ein Risiko, je nachdem, wie stark dein, ja, sozusagen, das ist, was du da offenbaren möchtest. Und was ich einfach da auch an Patrick wirklich immer spannend finde und echt toll, ist eben dieses Lernen und auch sich in sein Leben Situationen integrieren, dass du eben diese Fähigkeit des Mutigseins übst. Und das ist ja auch was, wir hatten jetzt schon so viele Nuggets hier drin mit positiver Psychologie, ne? Ob das jetzt die positive Absicht ist oder dass du denjenigen konstruktiv kommunikatorisch entgegentrittst und sagst, hey, ja, das ist schwierig, ja, ich erkenne dich, ja, ich bin wertschätzend dir gegenüber und gleichzeitig sehe ich in dir, dass du diese ganzen Fähigkeiten, die du dir wünschst und diese Eigenschaften bereits hast. Und ich sitze hier bei dir und ich habe für dich Support und Unterstützung. Das sind so viele Teile der positiven Psychologie und dann eben dieses, du kannst alles lernen. Neuroplastisch kannst du deinem Gehirn beibringen durch diese wiederholte Einbettung deines Alltags, dass dein Gehirn versteht, dass du selbstwirksam und mutig bist. Das ist ja was wir beide eben trainieren werden als angewandte positive Psychologie, dass dir nicht einfach nur diese ganzen wünschenswerten Eigenschaften passieren, sondern dass du die wirklich üben kannst, dass es dafür Interventionen gibt, dass du da auch dir diese gewünschte Emotion in dein Jetzt einbetten kannst durch Übungen mit anderen Leuten, durch Übungen mit dir selber. Von alleine kommt das nicht. Das kommt, weil du mutig bist und weil du das übst, wie alles andere. Wenn du Klavier lernen willst, dann darfst du Klavier spielen. Ja, das ist auch das Gleiche, ne? Also kannst dich hinsetzen und kannst du irgendwie anfangen, dir das durchzudenken. Das macht neuroplastisch auch was. Ist allerdings nicht das Gleiche, wenn du das wirklich mal erlebst. Also das ist einfach der Knaller. Und wir verquatschen uns total, deswegen Frage 6. Was für eine Zahl hättest du gern?
Du hast gefragt, welche Frage ich gerne hätte, ne?
Bitte.
Es ist gerade, die Leitung ist gerade so ein bisschen verhindert. Dann nehme ich mal die 5.
Was willst du mit 80 auch noch tun?
Genau das, was ich jetzt tue. Also, das könnte ich mir gut vorstellen. Also, mein Lebensplan ist, seitdem ich diese Sonne-Geschichte aus dem Hintern habe, dass ich für mich den Lebensplan habe, mach das, solange du kannst. Also, und wenn ich mit 80 irgendwie noch vor Leuten stehe, dann ist das, und da habe ich von Sami Molcho sehr viel gelernt, dann ist das mega geil. Mein Wunsch, oder was heißt mein Wunsch, mein Ziel, könnte man sagen, wenn ich ein Ziel habe, dann ist es diese Sache mit, ich sag mal, 41, 42 nicht mehr machen zu müssen, aber sie halt bis 90 machen zu dürfen. Das wäre geil. Also, dann hast du da ja doch 50 Jahre dazwischen. Da gibt es sicherlich noch viel zu lernen und viel weiter zu gehen.
Ja, das kann ich total verstehen. Also mit 80 auch noch tun. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du mit 80, du lebst ja, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, als ob du irgendwie anfängst vom Renteneintrittsalter, dann auf einmal bist du abgestempelt oder so. Also was Menschen mit 80 oder mit 90 für einen legendären Erfahrungsschatz haben, das ist der Knaller. Und wenn du dann noch jemanden hast, der dieses lebenslange Lernen wirklich meint und lebt, dann ist er mit 80, boah, ey, da eine Bibliothekssex dagegen. Also das ist ja echt das Archiv auf beiden, so, ne?
Ich war immer ein Freund von Yoda.
Yoda. Viel.
Vielleicht sitze ich auch einfach nur auf dem Stein und beantworte Fragen.
Ich werde da mit der grünen Sprühdose kommen und dir so Fake-Elfenohren ankleben und dann einmal rübergehen. Viel gelernt du hast, nun teilen du musst. Ich habe mich gerade vertan, das war gerade jetzt erst die fünfte Frage. Gib uns deine sechste.
Bis wie viel geht's? 47?
Ja.
Dann nehme ich 46. Gibt es eigentlich eine Zusatzzahl?
Nee, diesmal nicht. Vervollständige diesen Satz. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich teilen könnte.
Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich meine Erfahrungen und meinen Austausch teilen könnte.
Ja, ne? Das kriegen wir in den Trainings da draußen mit euch hin. Das wird absolut brillant. Also, ich hoffe, euch ist klar, was ich hier gerade euch für einen riesen erfahrenen Gold-Nugget hier auf den Tisch setze. Also ich habe da schon, als wir uns im September kennengelernt haben, da in Nürnberg, habe ich schon gedacht, oha, also knallermäßig. Weil was du ja jetzt noch alles gar nicht gesehen hast, ist dieser Körpersprache-Trainer-Aspekt. Den hast du ja jetzt noch gar nicht erlebt. Und der ist wirklich ein Mix aus beeindruckend, beängstigend und fuck, Alter, kannst du in mein Gehirn lesen oder was? So, also ich habe da ein paar Momente daraus als Auszüge erleben dürfen und dachte nur so, boah, ist das spannend, was ich mit meinen Händen irgendwie mache und wie meine Schulter wann wie nach vorne geht oder was mit meinen Füßen passiert. Also Dinge, die in deinem Wahrnehmungsbewusstsein komplett nachgeschaltet, sekundär einfach irgendwie ablaufen, sind dann halt für jemanden, der das geschult lesen kann, als Gesamtwahrnehmung hinterher so eine Art ja, Sprache. So ein bisschen Matrix-Style, wo dann die Zahlen durchlaufen, nur halt mit verschiedenen Bewegungen. Und Patrick würde dir dann zum Beispiel sozusagen seine Analyse sprachlich übermitteln, was er gerade sehen kann, was vielleicht in deiner Emotion abgeht. Noch nicht mal so sehr, was du gerade sagst oder so, sondern vielmehr, was du eigentlich gerade fühlst und was du vielleicht denkst, ohne das zu verbalisieren. Und dann hast du ganz schnell das Gefühl von, ach du meine Güte, also mein Schlips geht gerade entweder bis da vorne hin, die nächsten 5 Meter und du stehst mitten drauf
Oder, oh Gott, ein offenes Buch und da läuft ein Spruchband auf meiner Stirn. Also es ist wirklich spannend.
Ja, das ist für viele beängstigend. Letztendlich muss man sagen, dass wir das alle sprechen. Ne? Also das ist letztendlich die erste Sprache, die wir lernen. Und was jeder, der jetzt zuhört, mal machen kann, um zu verstehen, warum Körper und Geist so eng miteinander verbunden ist. Du kannst mal deine Augen unglaublich aufreißen, wie als wenn du erschrocken wirst, und den Mund dabei auch noch ganz aufmachen. Ja, und jetzt kannst du mal rechnen, 3 + 4 - 6 mal, und dann wird es schwierig, diese Augen. Dann musst du mal wirklich, wenn du irgendwas rechnest, das geht fast nicht.
Ja? Ich mache das gerade, bitte, meine Augen machen irgendwas.
Genau. Brilliant. Und dann merkt man einfach, wie eng das miteinander verbunden ist. Ja? Also das, was wir tun, unser Körper, hängt damit zusammen. Und wenn Augen offen sind und Mund offen sind, dann heißt das eigentlich für den Körper, ich brauche Informationen. Wenn ich jetzt aber gleichzeitig was rechnen soll, dann beißt sich das sozusagen. Und das geht dann nicht. Also ich kann dann nicht
arbeiten, ja. Spannend. Genau. Wir sind jetzt schon bei der letzten Frage angekommen. Welche Frage darf ich dir noch stellen?
Die 13.
Oh ja, positive Psychologie. Wie stellst du dir dein erfülltes Leben vor?
Wie stelle ich mir ein erfülltes Leben vor? Also im Moment lebe ich, glaube ich, sehr, sehr nah dran. Also ein erfülltes Leben ist für mich, etwas tun zu dürfen, was ich von innen raus liebe. Also was ich, also als wenn ich, also wie ein Klavierspieler, der das nicht zwangmäßig gelernt hat, sondern es einfach fühlt. Also meine Arbeit sehe ich nicht als kognitive, es ist schon eine kognitive Leistung, aber es ist nicht eine, wo ich Unmengen Energie aufwenden muss. Also das schenkt mir Energie. Ja? Also das Training oder wenn ich Vorträge halte, da gewinne ich Energie draus. Und das ist so erfüllend. Und dann gleichzeitig jemandem was geben zu können, Menschen entwickeln zu können, also etwas geben zu dürfen und dann auch noch was dafür zu bekommen. Und nicht nur Geld. Man lernt ja auch immer dadurch. Das ist für mich Erfüllung pur. Und das ist schön. Das ist für mich ein großer Teil des erfüllten Lebens. Weil das hat, also positive Psychologie würde jetzt sagen, Sinnhaftigkeit, Selbstwirksamkeit, Geben, Dankbarkeit, Demut, das sind ja alles so Schlagwörter, die da mit reinfließen. Ja. Und all das erlebe ich. Ich erlebe Demut, ich erlebe Selbstwirksamkeit, ich erlebe Liebe, ich erlebe Emotionen, Entwicklung. So, es gibt für mich nichts Größeres als in einem Seminar. Es gibt so Situationen, wenn ich dann so im Storytelling bin oder also wenn man merkt, die Teilnehmer sind gerade 100% präsent und sind gerade richtig, da rattert's und da passiert gerade was und so, ja. Diese Momente sind unglaublich, die liebe ich. Also die feiere ich auch wirklich ab. Das ist wirklich toll.
Klassischer Fall von, solange sich die Augen noch bewegen, Schnute halten, der andere denkt noch. Da ist noch Verarbeitung im Oberstübchen. Ja, also das wird, ach ihr Lieben da draußen, ich freue mich gigantisch auf diese Workshops, die wir da zusammen halten werden, weil die werden einfach der Knaller. Also ich sehe das jetzt schon. Ich freue mich total auf diese Tage, wenn dann wirklich die Teilnehmer abends da stehen und sagen, boah Sabrina, ich habe jetzt Techniken, wie ich mich selber näher an dieses erfüllte Leben kriege und zwar an meine eigene Version. Weil ich bin ganz, 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 ganz weit davon entfernt, hier mit dem großen Stempel zu kommen und demjenigen irgendwie meine Version des so musst du dein erfülltes Leben auf die Stirn zu stempeln. Also das ist totaler Bullshit, ja. Deswegen da jedem Einzelnen erstmal diese positiven Psychologie-Konzepte einfach auch zu erklären und halt zu sagen, hey, guck mal, wenn du das machst, ne, dann manifestierst du deine Version des erfüllten Lebens in deinem Leben Und so machst du dich selber glücklich. Also in meiner Welt gibt es kein wichtigeres Wissen, weil alle Leute zu mir regelmäßig kommen und sagen, Sabrina, wie machst du das eigentlich? Du bist immer so glücklich und immer so gut gelaunt und so positiv. Und das fällt mir ja nicht aus dem Ärmel, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer happy bin und immer alles gut ist und ich immer komplett geradeaus bin. Und das ist auch nicht der Plan von positiver Psychologie. Hatten wir es gestern noch von, mit positiver Psychologie 2.0. Also einfach, was machst du aus Situationen, die wirklich herausfordernd sind? Machst du da irgendwas so nach dem Motto, wie Gemecker oder wie Zahnarztbesuche, dass du sagst, ach, gibt's alles nicht, ach, ist alles kacke und existiert nicht und dann hat. Oder machst du da irgendwas draus von, ja, das sehe ich und das ist wirklich hart und okay, was fällt mir ein, um da irgendwas hinterher gelernt zu haben, um vielleicht Mut geübt zu haben, um mich mit meiner Angst beschäftigt zu haben? Und hinterher gehst du so post-traumatic growth-mäßig daraus hervor und hast eine neue Qualität und Stärke in dir entdeckt, anstatt daran kaputt zu gehen, weil das hättest du auch tun können. Also dieses einfach nur die Welt schön lächeln ist positive Psychologie nicht. Das ist kein positive thinking von yay, ist alles brillant und Einhörner, Regenbögen und vierblättrige Kleeblätter den ganzen Tag. So Lottoscheine nicht zu vergessen, das ist nicht. Also das ist wird ganz, ganz toll.
Und vielleicht hört man das. Meine Kinder sind unten und das ist zum Beispiel auch etwas, also ich kann ja zum einen was hinterlassen in Form von Veränderung, ne? Also für mich ist ja immer so dieses, ich bin nur das, was ich hinterlasse, ja, und wenn da Leute irgendwie in 20 Jahren sagen, boah, der hat mir da echt weitergeholfen oder der hat mir da Inspiration gegeben oder was auch immer, dann ist das für mich, dann ist das das, was ich bin. Und gleichzeitig ist es so, Kinder kann man auch hinterlassen, so, und das ist für mich auch etwas unglaublich Erfüllendes, weil da habe ich halt die Möglichkeit, meine Entwicklung sozusagen weiterzugeben. Und ich weiß, dass meine Kinder irgendwann daran anknüpfen. Also sie werden auch weitermachen. Sie werden sich in ihrer Erziehung, wenn sie ihre Kinder erziehen, wieder weiterentwickeln. Sie werden da auch wieder, also das ist für mich auch einfach, wo ich weiß, da ist was, was bleibt. So, und das ist schön. Also Kinder können unglaublich erfüllend sein, wenn man sich darauf einlässt, sie als Coach in ihr Leben zu lassen, sozusagen. Ja? Weil Kinder sind die besten Lehrer.
Ja, das kann ich kognitiv nachvollziehen. Und da hört es dann auf. Das ist immer dieses, kannst du es verstehen? Ja, ne? Aber also einfach nur Dinge. Gedanklich.
Wie war das mit der Angst als...
Mit Angst als... Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist definitiv noch... da ist meine Angst überhysterisch und brüllt in mein Ohr, sodass ich nichts anderes hören kann. Da habe ich nämlich ein paar Erfahrungen als Jugendliche mit Kindern gemacht, die ich noch... Ja, wo ich mit meiner Angst noch mal ein bisschen meditieren gehen darf, bevor die da mal ein bisschen klarkommt und vielleicht in eine Ohr gerölt und nicht in beide gleichzeitig. Also... Du siehst, wir beide sind echt auch nur Menschen und jetzt hier ganz weit entfernt von irgendwas erleuchtet oder eierlegende Wollmilchsau oder solche Dinge. Das ist, ich glaube auch mittlerweile, dass Trainer oder Speaker, die dir das Gefühl geben von Unnahbarkeit, einfach... Das ist für mich persönlich nicht mehr die Art von Trainer, von der ich lernen möchte, weil das wirkt für mich unauthentisch, nicht integer, weil derjenige ist ja nicht perfekt als Trainer aus dem Ei geschlüpft, ne? Also so nicht. Sondern der hat auch hoffentlich ganz viele, wie sagst du immer so schön, I walk down the street, there is a deep hole, I fall in.
Dazu solltest du noch mal eine Story bei Instagram machen.
Das ist ein... Also, mache ich dir mal eine Story zu bei Instagram, weil das ist eine Metapher. Da lachst du herzliche Tränen. Also, wenn du dich damit noch nicht identifizieren kannst, warte darauf. Du wirst es können. Es ist ein Traum. So, Patrick. Was ist eine Sache, die du noch gerne... an die Welt weitergeben möchtest. Vor den Trainings natürlich, ne? Die ab
17.
Vor den Trainings.
Genau.
Entdeckt eure Neugier. Ich finde, als Kinder sind wir sehr, sehr vollkommen. Ja, und dann kommt etwas dazwischen, das nennen wir Erziehung. Und das macht leider vieles kaputt. Und wir müssen im Alter dann irgendwie, oder dürfen, wenn wir wollen, dürfen wir das Kind wieder entdecken. So. Und das ist Neugierde, es ist auch Angst oder Furchtlosigkeit tatsächlich so ein bisschen. Ja? Also Kinder haben das noch nicht so. Die sind so ein bisschen auch naiv, gerne naiv sein und einfach mal ausprobieren. Also das ist, kann ich nur jedem wünschen, dass er das Kind wieder so ein bisschen freilässt, nicht drüber nachdenkt über viele Sachen, einfach mal machen, ausprobieren. Das ist etwas, was unglaublich schön ist. Und ja, das würde ich jedem wünschen, der da jetzt zuhört, dass er mal in sich schaut und guckt, wo ist eigentlich meine Neugierde geblieben? Wo ist das eigentlich? Die Begeisterungsfähigkeit über eine Blume oder die Begeisterungsfähigkeit über einfach ein Blatt, was vom Baum fällt. Oder
oh Gott, da fühle ich mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen angesprochen, weil wenn ihr mich kennt, ich bin da ja, mit einem manchmal Übermaß an Enthusiasmus gesegnet und gleichzeitig gestraft.
Ja, also das ist...
Vorbei, ich bin so, ah, cool. Ach so, ja, nee, Eichhörnchen. Alles klar, okay.
Ja, alles hat ja einen Vor- und Nachteil. Also wenn du zum Beispiel sehr neugierig bist, dann bist du zum Beispiel, dann gibst du ein bisschen was von deinem Fokus auf, weil du schaust hier, schaust da und du bist nicht zielgerichtet, ja. Aber ich finde, wenn man auf der Suche ist nach dem, was man liebt, dann muss man nicht gefokust sein, dann muss man breit sein, weil wie will ich was entdecken? Wenn, also mal angenommen, ich gehe durch einen Einkaufsladen und suche etwas, was mir Freude macht und ich gehe aber nur zielstrebig auf den Joghurt zu oder zielstrebig auf die Bananen, dann kann ich das andere gar nicht sehen. Also open mind, wenn es darum geht, was will ich, was liebe ich. Wenn du das dann hast, dann kommt der Fokus von allein.
Ja, und auch in dem Thema, also glaubt man nicht, in dem Thema hast du immer noch genug Möglichkeit, um sämtliche Neugier der Welt zu lernen, weil genau. Das ist, da geht es einfach dann nicht mehr breit, sondern da geht es dann tief. Und auch da gibt es echt noch genug, alter Schwede, also was es alles in Psychologie und in positiver Psychologie gibt.
Ja.
Boah, meine Wunschliste ist lang. Also so, dass die sich auf dem Boden ausrollt, so Pergament-Style. Ja, also ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen großartigen Talk mit allen Themen von Angst über Mut, über positive Psychologie, über Coaching und mach was aus deinem Leben, sei neugierig, trau dich, geh da raus, lebenslanges Lernen. Also wir haben so viele wichtige Themen und gemeinsame Werte hier einmal abgefrühstückt, plus Announcement von wir werden zusammen trainieren und du da draußen darfst dich bei mir melden und sagen, Sabrina, ich bin dabei, ich bin am Start. Das wird ein brillanter Tag. Oh, das wird richtig gut. Oh, das war richtig gut. Genau. Ja, Patrick, vielen, vielen Dank. Und diese Folgen werden dann ausgestrahlt und ich freue mich, wenn du dich da draußen meldest auf Instagram, so wie immer, und uns einen iTunes-Kommentar hinterlässt, weil dann finden noch mehr Menschen diesen Inhalt, von dem ich überzeugt bin, dass das ein Beitrag für jeden ist, dass man da neugierig irgendwas lernen kann, mit vielen Inspirationen, mit auch vielen, ja, wie sage ich immer, vielleicht klingelt da irgendwas in deiner Seele, vielleicht geht irgendwas in Resonanz und sagst, ah ja, ja Mensch, also irgendwie, vielleicht hat er ja recht. Vielleicht ist das mit dem Angst und dem Mut, dem Neugierig, ist ja vielleicht gar nicht so ein schlechter Neujahrsvorsatz und so. Hinterlass uns einen Kommentar bei Patrick als @mutstifter auf Instagram und bei mir als Dr. Sabrina Schmitz, weißt ja. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Dann haben wir nämlich ein ganz traumhaftes Interview mit Hoffnung hoch 3. Die sind richtig cool am Start. Also freut euch. Bis dann, ihr tollen Menschen. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, lieber Patrick.
Tschüss.